Europawahl steht kurz bevor und die hat massive Implikationen auch auf die deutsche Wirtschaft, unter Umständen, je nachdem wie sie ausgeht. Und darüber sprechen wir heute mit jemandem, der wirklich reichlich Erfahrung hat mit Europawahlen und der Politik dort und welche Auswirkungen sie konkret auf die Wirtschaft hat. Markus Färber ist mir gleich zugeschaltet.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Der europäische Markt ist für den deutschen Mittelstand wichtiger als die USA, wichtiger als China. Und deshalb ist natürlich von entscheidender Bedeutung, wie die Mehrheitsverhältnisse im Parlament und so weiter ab der Europawahl sind, je nachdem wie die Wahl eben ausgeht. Welche Szenarien könnten sein und was bedeutet all das für Europas Innovationskraft und alles, was daran hängt, womit wir Unternehmen hier Geschäfte machen? Ich grüße zu dieser Frage Markus Färber, seit 30 Jahren im EU-Parlament. Hallo Herr Färber, grüße Sie.
Hallo Herr Giersch.
Ja, wir sind wenige Wochen vor der Europawahl. Wie würden Sie die Bedeutung just dieser Wahl auch einschätzen, gerade auch im Hinblick auf die europäische und internationale Situation der Wirtschaft?
Ich denke, diese Europawahl ist ganz entscheidend, weil wir haben Schicksalsfragen zu beantworten, die den europäischen Kontinent betreffen. Wir haben diesen furchtbaren Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wir haben riesige Probleme, was den Handel betrifft, mit China. Wir sind aber auch als Europäer gefordert, Antworten zu geben, je nachdem, was im November im Weißen Haus passieren wird, bei den Präsidentschaftswahlen in den USA. All das sind Themen, die zeigen, nur gemeinsam werden wir was voranbringen. Und wir müssen natürlich auch, was die Wirtschaft betrifft, aus dem Green Deal etwas mehr Deal machen, etwas mehr Wettbewerbsfähigkeit und nicht nur Reglementierung und Verbote. Also auch hier gilt es, einiges nachzusteuern, nicht die Klimaschutzziele aufzugeben, aber mehr mit marktwirtschaftlichen Instrumenten zu arbeiten. Das sind, glaube ich, schon dicke Überschriften, dicke Bretter, die die Politik zu bohren hat. Und deswegen ist die Europawahl ganz, ganz wichtig.
Das Wort gemeinsam haben Sie so hart betont, sage ich jetzt mal. Und das ist ja auch das Entscheidende. Was bedeutet gemeinsam? Es ist der kleinste gemeinsame Nenner manchmal auch in der Politik. Also das hat natürlich zu tun mit neuen Mehrheitsverhältnissen. Nun haben wir die Rechten, die teilweise, wie ich finde, sehr wirtschaftsfreundlich einen Euro abschaffen wollen, was auch immer, die ja durchaus erstarken können. Was würde das bedeuten? Also sehen Sie verschiedene Szenarien, die passieren könnten, mit welchen Folgen jeweils?
Ich bin jetzt nicht ganz so pessimistisch, wie da manche Umfragen sind. Der Rassemblée aus Frankreich war bisher schon die stärkste Delegation aus Frankreich. Bei den Italienern werden wir Verschiebungen bekommen. Da war bisher die Lega die stärkste Truppe. Da werden wohl die Fratelli die stärkste Truppe werden. Die Cinque Stelle auf der anderen Seite werden eher verlieren. Also da ist einiges im Fluss, aber nicht so strukturverändernd, wie man vielleicht meint. Natürlich bei uns in Deutschland machen wir uns große Sorgen. Ich glaube nicht, dass es das Ziel des deutschen Wählers ist, dass Herr Putin und Herr Xi direkt mit Vertretern im Europäischen Parlament mit dabei ist. Darüber sollte man sich auch Gedanken machen. Wenn die EVP stärker wird und die Ampelmehrheit im Europäischen Parlament verloren geht, gibt es natürlich auch Akteure, die das schon als Rechtsruck bezeichnen. Ich glaube aber schon, dass wir uns wieder mehr in die demokratische Mitte hinbewegen. Ich habe das jetzt letzte Woche nochmal erlebt, wie eine Ampelmehrheit gegen uns zum Beispiel Lieferkettengesetz noch mit Brachialgewalt durchgesetzt hat, anstatt vernünftig mit uns zu reden und zu verhandeln. Deswegen wird es einen Rechtsruck geben, ja, aber es wird nicht die Handlungsfähigkeit des Europäischen Parlaments zerstört werden. Darauf arbeiten wir hin. Und wenn es dann eine Mehrheit gibt, die wir in Deutschland vielleicht als Deutschland-Koalition bezeichnen würden, also Union, SPD und Liberale, dann ist es, glaube ich, nicht zum Schaden, sondern wirklich im Erhardtschen Sinne wieder zurück zur Mitte. Und wenn wir Maß auch noch finden, indem wir uns mäßigen, was die Gesetzgebung betrifft, dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Kurs. Und ich glaube, dass es dafür auch eine breite Mehrheit in Europa gibt.
Wie ist eigentlich der Einfluss des Europäischen Parlaments auf die Gesetzgebung? Also wie läuft das eigentlich in Europa so ganz genau? Man nickt dann immer und sagt, was für eine blöde Frage wahrscheinlich, das weiß doch jeder. Ehrlicherweise, wenn ich in Smalltalks mit ein paar Unternehmern spreche oder Unternehmerinnen, klingt das nicht mal so ganz klar, dass sie es also wissen. Ich würde das gerne mal sortieren, auch in dieser Folge. Welchen Einfluss hat dann genau diese Mehrheitsverhältnisse?
Also Herr Giersch, da sprechen Sie ein ganz großes Thema an, weil es am Ende ja auch in den Medien immer nur heißt, das Europäische Parlament hat diesem und jenem zugestimmt. Da wird nicht mehr differenziert, mit welchen Mehrheiten war es knapp, war es eine große Mehrheit, sondern es wird nur pauschal so beschrieben. Manchmal heißt es auch, dem muss das Parlament noch zustimmen, das wäre nur noch eine Formsache. Ganz so trivial ist es nicht. Ein Gesetz kommt dann zustande, wenn eine ausreichende Mehrheit, das nennt sich qualifizierte Mehrheit von Mitgliedstaaten, einer Vorlage zustimmt. Und eine Mehrheit des Europäischen Parlaments. Und um das zu erreichen, finden viele intensive Verhandlungen statt, wo das Europäische Parlament ein starkes Gewicht hat, viel stärker als man glaubt. Man meint immer, die Minister sind da sehr stark, der Bundeskanzler ist da sehr stark. In der Gesetzgebung ist es das Europäische Parlament. Da gibt es Studien auch von Forschungseinrichtungen, die darauf hinweisen, dass sich das Parlament in weit über 80% mit seinen Inhalten durchsetzt. Und deswegen spielt die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments schon eine große Rolle. Wie gesagt, ich habe in dieser Legislaturperiode oft erlebt, dass es eine Ampelmehrheit gab, die Dinge vorangetrieben hat, wo ich gerade sage, unter dem Stichwort der Wettbewerbsfähigkeit, der Stärkung unserer Wirtschaft, waren das keine hilfreichen Gesetzgebungen. Der Klassiker, wie gesagt, in dieser Woche das Lieferkettengesetz, das gegen die EVP beschlossen wurde und eine Mehrheit gefunden hat. Und das sind auch Dinge, wo wir in der nächsten Periode nachbessern müssen. Und da spielt die Zusammensetzung des Parlaments eine ganz entscheidende Rolle. Wie gesagt, das Parlament ist sehr wirkmächtig in der Durchsetzung in Mehrheitsentscheidungen. Und deswegen kommt es darauf an, welche Mehrheit im Parlament wirklich vorhanden ist.
Welche Möglichkeiten, Innovationen für den Kontinent Europa voranzubringen, haben Politiker, also sprich auch das Parlament, vor allen Dingen eigentlich jenseits der Gesetzgebung? Es klingt bei Ihnen ja jetzt auch, wenn wir mal ehrlich sind, ob ein Gesetz immer innovativ ist, also im positiven Sinne Dinge voranbringt oder nur so voranbringt, da kann man sich ja drüber streiten, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber Gesetzgebung ist schon der wesentliche Faktor für Innovationskraft. Gibt es denn noch andere?
Herr Giersch, da sprechen Sie ein großes Problem an, das positive und negative Aspekte hat. Wenn wir im Bereich Binnenmarkt was gemeinsam regeln, ich nenne mal auch was Positives, was wir in dieser Legislaturperiode gemacht haben, den Digital Markets Act zum Beispiel, wo wir die amerikanischen Plattformen sehr streng regulieren, also Anwendung unseres Wettbewerbsrechts dort formuliert haben. Und das funktioniert auch, wird auch respektiert und akzeptiert von diesen großen Plattformbetreibern aus den USA. Dann zeigt es auch, was die EU wirklich bewirken kann, damit unsere mittelständischen Unternehmen zum Beispiel bei Amazon überhaupt noch vorkommen. Damit wir bei der künstlichen Intelligenz, wo wir viele kleine innovative Firmen in Europa haben, die Chance bieten, sich entsprechend entfalten zu können. Also Regelung kann auch was Positives entfalten. Ich habe aber auch erlebt, nehmen Sie zum Beispiel die Beschränkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit, da gibt es dieses Stichwort A1-Bescheinigung. Ich muss nachweisen, dass ich sozialversichert bin. Jedes Land macht es anders. Da ist es uns nicht gelungen, einen europäischen Ansatz zu schaffen, um den Binnenmarkt zu stärken. Wir haben gerade Medizinprodukte das Problem, dass viele Medizinprodukte nicht mehr zugelassen sind, wo wir als Parlament uns mehr erhoffen, dass wir hier noch zu Verbesserungen kommen. Da hat Regulierung eher das Gegenteil von dem erreicht, was eigentlich gewünscht war. Und da muss man dann auch entsprechend nachsteuern. Insgesamt geht es mir darum, geht es auch uns darum, dass wir den Binnenmarkt wieder mit Leben erfüllen. Die Europäische Union schöpft seine wirtschaftliche Kraft, seine Innovationskraft aus dieser Randbedingung heraus, dass ein großer Markt zur Verfügung steht, der dann auch das Sprungbrett sein kann, auf den Weltmärkten erfolgreich zu sein. Das heißt, für mich ist die nächste Legislaturperiode wirklich unter der Überschrift Wettbewerbsfähigkeit, Stärkung des Binnenmarkts, Ausbau unserer Handelsbeziehungen, um die richtigen Antworten auf die Herausforderungen zu geben.
Dann lassen Sie uns da doch mal reinsteigen, auch ins Detail gehen, weil wir Demokraten und auch wir Journalisten bei allen kritischen Nachfragen, wir dürfen ja nicht ängstlich in Wahlen gehen. Also was könnte dabei rauskommen, Schlimmes, das kann ja nicht der Ansatz sein. Wir müssen ja schauen, was ist für die Arbeitsplätze, für die Menschen, für die Unternehmen drin. Gehen Sie da vielleicht mal ins Detail. Was ist denn Ihre Vision für ein Europa nach der Wahl? Wie sollte es laufen, um es mal so zu formulieren?
Also ich will mal anfangen zu Beginn. Diese Legislaturperiode, die jetzt zu Ende geht, wurde uns mit dem Green Deal ja versprochen, dass wir nicht nur unsere Wirtschaft CO2-neutral machen, sondern dass wir auch einen Deal, ein Wettbewerbsmodell damit schaffen, das die Innovationen in Europa stärkt, sodass hier viele innovative Produkte auch auf die Weltmärkte kommen können. Und das war das zweite Versprechen, dass die Welt sich anschauen wird, wie wir Klimaschutz betreiben und viele Dinge übernehmen wird. Und wir müssen nach 5 Jahren ja feststellen, beides ist nicht eingetreten. Die Amerikaner haben mit dem Inflation Reduction Act wirklich was dagegen gesetzt und viele europäische Unternehmen, auch deutsche Unternehmen, überlegen mittlerweile, in die USA zu gehen, dort zu investieren, weil sie sich bessere Randbedingungen erhoffen, die in diesem Inflation Reduction Act angelegt sind, bis hin zur Frage der Subventionierung solcher Investitionen. Das heißt, die Jobs entstehen nicht mehr bei uns, sondern außerhalb Europas. Und die Welt hat sich unsere Gesetzgebung angeschaut und gesagt, nö, so machen wir es nicht. Also müssen wir schon auch ein bisschen nachjustieren, vorsichtig formuliert, stark nachjustieren, dass wir die Jobs der Zukunft bei uns haben, die Innovationen der Zukunft bei uns haben. Und dass wir ein Regelungsumfeld schaffen, wo die Welt auch sagt, jawohl, so kann man Pariser Klimaziele erreichen, das übernehmen wir auch. Dann sind wir erfolgreich. Und das würde ich als große Überschrift nehmen, neben diesen außen- und sicherheitspolitischen Themen, die uns natürlich auch stärker beschäftigen werden. Wie können wir die Menschen schützen? Wie können wir unsere Verteidigungsfähigkeit als Europäer erhöhen? Auch da werden wir wirtschaftspolitisch, industriepolitisch einiges auf den Weg bringen müssen. Das sind die ganz großen Überschriften.
Wir haben in dieser Woche die Hannover Messe erlebt mit, wie ich finde, vielleicht sogar historischen, das wird sich nachher zeigen, Ankündigungen und Ereignissen. Also vor 10 Jahren, 2014, haben wir Industrie 4.0 auf der Hannover Messe aus der Taufe gehoben. Starkes Schlagwort, hat sich nicht alles bewahrheitet für das Gros der deutschen Fabriken und Unternehmen in der Industrie. Und jetzt kommt Manufacturing X. Was wir damit sagen, Sie haben es eben schon so zart angedeutet, das Thema Datensicherheit, also die Daten, die von Maschinen in deutschen Fabriken, die längst noch nicht alle automatisiert sind, um es mal vorsichtig zu sagen, generiert werden, verschließen ja viele in einem digitalen Panzerschrank, weil sie nicht auf amerikanische Server sie auslagern wollen und chinesische schon mal gar nicht. Jetzt kommt da so ein europäischer Datenraum mit einer gewissen Sicherheitsversprechen. Also sind das auch so Beispiele, wo Sie sagen, Europa kann durch eine kluge Reglementierung da auch wirklich Vertrauen schaffen?
Das müssen wir auch. Wir sind der Kontinent mit den qualitativ hochwertigsten Daten, die unsere Industrie, unsere mittelständischen Betriebe zur Verfügung haben. Wir wollen die weder missbrauchen zur staatlichen Reglementierung, wie das in Asien, in China insbesondere der Fall ist. Wir wollen sie aber auch nicht kommerzialisieren, wie das in den USA der Fall ist. Deswegen müssen wir einen europäischen Weg gehen. Wie kann ich diese Daten nutzen? Ich nenne mal ein ganz einfaches Beispiel. Ein Aufzughersteller hat mir gesagt, sie haben mal alle Daten so durch eine KI, durch eine künstliche Intelligenz laufen lassen und sind draufgekommen, dass ein Bauteil unter bestimmten Bedingungen schneller ausfällt als vorgesehen, haben das Bauteil ersetzt und konnten damit die Wartungszyklen deutlich verlängern. Ja, das kann man aus Daten generieren und damit den Produktionsprozess optimieren, die Kosten reduzieren, auch was Wartung und Service betrifft. Tolles Beispiel. Und das steht stellvertretend für viele, viele Dinge, die da möglich sind. Aber wir sollten es nach den europäischen Regeln tun. Das heißt, nicht die Kommerzialisierung, aber auch nicht die staatliche Reglementierung durch Daten. Das ist die Aufgabe. Dafür brauchen wir Infrastruktur, Cloud-Angebote in der EU, die heute nicht umfangreich zur Verfügung stehen, wo unsere Datenschutzvorschriften eingehalten sind und Wertschöpfung, die bei uns stattfindet. Im KI-Bereich ist das Rennen noch nicht verloren. Da sind wir durchaus innovativ. Da haben wir viele, viele zarte kleine Pflänzchen und die gilt es jetzt entsprechend zu hegen und zu pflegen, dass daraus starke Bäume werden und das nicht am Ende irgendwo anders stattfindet.
Zum Abschluss auch aus aktuellem Anlass die zweite Seite der Hannover Messe, die, was ich habe es diese Woche kommentiert, dieser Streit zwischen Herrn Scholz, unserem Bundeskanzler, und Herrn Russwurm, also sozusagen einem der wesentlichen Industrieverbandschefs, das auf offener Bühne auf der Hannover Messe, obwohl da eigentlich nicht Angriffspakt existiert haben soll, die streiten sich natürlich mit mehreren seit Anfang des Jahres, aber das hat eskaliert in diesen Tagen. Der Hass Handelsblatt, meiner langjährigen geschätzten Kolleginnen und Kollegen, haben jetzt einen Wochenendtitel gemacht mit Herrn Scholz, und eben die Distanz zur Wirtschaft des Kanzleramtes, der Regierung, war noch nie so groß, so nach dem Motto. Das macht mir persönlich Sorgen, macht es Ihnen auch Sorgen, wenn Politiker und Wirtschaft so weit auseinanderliegen, vor allem auf der offenen Weltbühne, vor allen Leuten, wo wir doch echt in dieser Phase Vertrauen brauchen?
Das macht mir große Sorgen, weil das ja auch Auswirkungen auf Europa hat. Ich höre jetzt schon von Kollegen aus unseren Nachbarländern, dass bei ihnen die Auftragsbücher leerer werden, weil wenn die deutsche Wirtschaft nicht brummt, ist der ganze Zuliefererbereich auch betroffen. Und der ist um uns herum in der Europäischen Union angesiedelt. Also da gilt dieser alte Spruch, wenn Deutschland hustet, dann liegen die anderen mit Grippe im Bett. Und wir husten nicht nur. Und ich habe schon das Gefühl, das ging ja schon bei der Handwerksmesse in München los, beim großen Verbändegespräch des Bundeskanzlers mit den Wirtschaftsverbänden, dass man aneinander vorbeiredet. Also von der Regierung die Wirtschaftsdaten, auch die objektiven Daten, anders bewertet werden als von der Wirtschaft. Die Wahrheit ist, wir merken am Arbeitsmarkt zurzeit relativ wenig. Das hat auch damit zu tun, dass die Babyboomer langsam in Rente gehen. Das war ja bei der Agenda 2020 bei Gerhard Schröder das Problem, dass beim wirtschaftlichen Niedergang die Arbeitslosenzahlen massiv nach oben gegangen sind. Aber wir stellen halt fest, wir haben ungefähr 10-mal so viele Investitionen von deutschen Firmen im Ausland als von ausländischen Firmen in Deutschland. Das war früher ausgeglichen oder sogar mit dem gleichen leichten Überhang. Das heißt, der Standort hat an Attraktivität verloren und das wird von der Bundesregierung ausgeblendet. Ich habe als junger Mensch gelernt, Politik beginnt mit der Betrachtung der Realität. Wenn man sich aber weigert, die Realität zu betrachten, dann macht man auch nicht die richtige Politik. Wir müssen dringend Maßnahmen ergreifen, um die Standortbedingungen in Deutschland wieder zu verbessern, damit wir auch attraktiv werden für ausländische Investitionen. Das ist für mich die Messgröße, die zeigt, hier gibt es einigen Nachbesserungsbedarf. Da sollte die Bundesregierung nicht nur sagen, was sie schon alles auf den Weg gebracht hat, sondern sich wirklich hinsetzen und überlegen, was notwendig ist, um wieder ein attraktiver Wirtschaftsstandort zu werden. Wenn es Deutschland gut geht, geht es auch Europa gut. Das ist die Verantwortung, die auch die deutsche Politik zu übernehmen hat.
Herr Färber, vielen Dank. Und sage auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.